Mises.at präsentiert. Mises Karma. Event.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt zum angesprochenen Panel. Und, ganz nach dem Motto, wie Titus Gebel zuletzt immer gesagt hat, der ja auch bekannt ist aus Funk und Fernsehen übrigens. Es wurde schon genug geschrieben, genug Theorie. Wir müssen mal langsam ins Machen kommen, in die Praxis. Und da ist zum Beispiel der Marc hier vom Hotel, der sicherlich was zur praktischen Umsetzung der Freiheit sagen kann, in seinem Rahmen des Hotels, aber auch der Manuel und der Peter, der vielleicht noch mal ein bisschen an seinen Vortrag anknüpfen kann. Wie, Marc, hast du denn die Freiheit in dein Leben integriert? Wie sieht die aus?
Ja, hallo erstmal. Vielleicht, um erstmal anzufangen, tatsächlich meine Definition von Freiheit ist tatsächlich etwas anders, wie man es vorher gehört hat. Das heißt, vorher gab es ja so negativ Definitionen, da Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang und so weiter und so fort. Tatsächlich, ich würde woanders anfangen. Für mich ist Freiheit eher ein Geisteszustand, ein Bewusstseinszustand. Und da muss ich jetzt noch weiter ausholen. Und zwar, es gibt so Grundprinzipien bei uns im Universum. Und ein Grundprinzip ist, dass alles vergänglich ist. Das heißt, der Körper ist vergänglich, das Haus hier ist vergänglich. Irgendwann wird es Sand sein und Asche oder ja, die Gedanken sind vergänglich, die Erfahrungen sind vergänglich, die Emotionen sind vergänglich. Und wir Menschen sind aber sehr gut daran, an Dingen anzuhaften, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Und dann entsteht auch Schmerz. Das heißt, wir haften an, zum Beispiel an dem Körper, und irgendwann sind wir krank, irgendwann sind wir alt, irgendwann sterben wir und dann leiden wir. Und genauso haben wir auch zum Beispiel Gedanken, an denen wir anhaften, irgendwelche Ideen oder ja, auch zum Beispiel unser Auto, an dem wir anhaften, oder unsere Frau oder das Haus, und dann ist das Haus weg und dann leiden wir. Ja, oder die Frau. Oder beides. Deshalb, für mich ist Freiheit wirklich ein Geisteszustand, in dem man quasi frei von Anhaftung ist. Das heißt, wenn man sich bewusst ist, dass die Dinge, die Erscheinungsform in meinem Bewusstsein, dass das nicht das ist, was ich bin, sondern dass es nur Erscheinungsformen sind und man frei von der Anhaftung ist. Das heißt, man identifiziert sich nicht mehr mit den Gedanken, den Emotionen, den Häusern, den Frauen, den Autos, sondern man identifiziert sich mit dem reinen Bewusstsein und man ist in einem Zustand von, ja, von Detachment oder Nicht-Anhaftung. Und das ist für mich die wirkliche Freiheit, weil dann ist die Freiheit auch, sag ich mal, unabhängig von den äußeren Zuständen, in denen ich lebe. Das heißt, selbst wenn ich dann vielleicht inhaftiert bin, oder ist es natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber dann kann ich trotzdem noch in dem Geisteszustand sein, weil ich weiß, der Körper ist nicht, was ich bin, der Körper ist nur, was ich denke, was ich bin. Ja, und das war jetzt natürlich die Definition, und ich glaube, jetzt ging es darum, wie wir den Geisteszustand erreichen. Da können wir vielleicht nachher drauf eingehen, aber vielleicht erstmal das Mikrofon noch weitergeben.
Also wer die Videos von Marc anschaut, er sitzt ja dann auch immer hier in diesem Meditationsschneidersitz. Wir haben ganz am Anfang schon unseren Guru liebevoll genannt. Also ich glaube, da ist noch Potenzial auf jeden Fall. Freiheit in meinem Leben. Also ich habe vorhin nachgedacht, ich glaube, der größte Schritt war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also dass ich diese 8-Stunden-Tag auch in meiner Selbstverantwortung bringen konnte. Und das ist natürlich bei einem 24-Stunden-Tag einfach verdammt viel Zeit, die ich in meinem Leben dann also viel freier gestalten konnte, wie halt in einem Angestelltenverhältnis, was ich durchaus kenne. Ich habe auch mal 2 normale Lehren gemacht. Und dann ist es halt der für mich so diesen maximalen Spielraum zu erweitern meiner Möglichkeiten. Und die praktische Ebene, die ich immer sehe, so dass es, wurde heute auch öfter gesagt, dass es eh immer nur um Menschen geht. Also mir ist es auch eigentlich egal, was auf irgendwelchen Zetteln steht, an was sich viele Menschen halten, sondern es gibt Situationen, da treffe ich auf einen Menschen und da kann ich dann auch versuchen, ob ich da vielleicht freiheitliche Prinzipien möglich machen kann, egal ob das dann den Gesetzen zum Beispiel jetzt widersprechen würde. Und das ist was, das ist so eine Challenge, die ich einfach habe in meinem Leben, dass ich versuche, jetzt einfach mit Menschen freiheitlich mein Leben zu führen, und ich nutze eigentlich jede jeden Moment, wo ich mit einem Mensch interagiere, aus. Und es klappt manchmal besser, wie man denkt. Also ich habe schon Gerichtsverhandlungen deswegen nicht führen müssen. Ich habe Behörden, damals noch so Arbeitsamt oder wo man vielleicht mal hin muss in seinem Leben. Und man schafft es eigentlich, dass Menschen auch, wie Menschen dann entscheiden, wenn man halt es versucht. Ja? Und das ist dann so, so kommt die Freiheit dann immer mehr in mein Leben. Soll ich weitergeben?
Ja, gerne mal weiter.
Ja, ist jetzt natürlich schwierig, als einfach gestrickter Mensch da noch einen oben drauf zu setzen. Ja, mal gucken. Ja, also bei mir persönlich möchte einfach kurz drei Bereiche ansprechen, die für mich ganz, ganz entscheidend waren. Der erste ist Arbeit und Beruf. Und das war damals eine Situation, eben in einem Angestelltenverhältnis mit einem sicheren, gut bezahlten Job und meine Frau war schwanger, eben zu sagen, eben Nein zu sagen zu diesem Job, weil ich in der Situation war, wo ich meine Werte verraten sollte und irgendwie gegen meine Kollegen vorgehen sollte. Und das war für mich absolut inakzeptabel, das war inkompatibel mit meinen persönlichen Werten und mit meiner Vorstellung vom korrekten Umgang miteinander. Und an der Stelle habe ich gesagt, nee, ich kündige. Also ohne die Aussicht auf Anschlussbeschäftigung. Und ja, und an dem Tag bin ich zum Vordereingang aufrecht rausgegangen und habe mich nicht irgendwie hinten rausprügeln lassen. Und das war einer der entscheidenden Punkte, also wo wirklich ich gespürt habe, was gelebte Freiheit bedeutet. Es war nicht einfach damals in der Situation, aber es war die richtige Entscheidung. Und ja, da bin ich auch ein Stück erwachsener geworden dadurch. Das ist das eine, Arbeit und Beruf. Das zweite sind die Kinder, da habe ich viel drüber gesprochen. Ich bin jetzt in der komfortablen Situation, sagen zu können, das, was ich damals angekündigt habe, also was ich mir so vorgestellt habe, wie man korrekterweise mit seinen Kindern umgeht und sie in ihre Entwicklung begleitet. Ich find den Ausdruck immer ganz gut. Das trägt halt jetzt Früchte. Also die Persönlichkeitsentwicklung, die ist schon sehr weit fortgeschritten bei den Kindern und ja, also wir haben einen Haufen Spaß miteinander und das lohnt sich, die Prinzipien auch umzusetzen. Also das funktioniert tatsächlich, also das kann ich jetzt einfach so behaupten oder ja, ich kann es jetzt auch belegen. Und der dritte Bereich ist das Thema Partnerschaft. Also mit meiner Frau ist es so, dass wir uns jeweils selbst gehören und wir sind nicht mit äußeren Klammern eben aneinander gekettet oder aneinander geklemmt so. Das betrifft das Eigentum, das betrifft zum Beispiel Heirat oder sowas. Wir sind nicht verheiratet, weil ich es für kontraproduktiv halte und meine Frau auch. Das einzige verbindende Element sind natürlich die Kinder und wir leben unser Zusammensein so, dass wir uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, miteinander zusammen zu sein, aber die Freiheit zu sagen, auch nein, es geht nicht weiter. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich mit ihr seit über 20 Jahren zusammen bin und wir noch keinen größeren Konflikt hatten. Also sowas wie rumschreien oder sowas, sich aufregen und ärgern und irgendwie nachtragend sein und so weiter, das gibt's bei uns nicht. Gab's nicht, kein einziges Mal. Und ja, das wollte ich vielleicht als Idee noch mitgeben, weil das Thema Partnerschaft ist ja auch ganz entscheidend, also im Leben von den Menschen.
Ja, Peter spricht von den Kindern. Marc hat ja auch ein Baby sozusagen, hier das Hotel. Mich würde ja schon interessieren, weil wir ja eben auch von Beruf gesprochen haben, ob das Hotel nur ein Beruf ist oder nicht vielleicht sogar eine Berufung für dich.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt bei der Freiheit sind, ist wirklich die geistige Klarheit und auch Fokus. Das heißt, momentan leben wir halt in einer Welt, wo wir sehr bombardiert sind mit Informationen. Das heißt, im Fernsehen, in der Zeitung, überall, es gibt Information, Informationsflut. Und in jedem von uns gibt es aber so eine innere Stimme. Der eine nennt es jetzt Intuition, der andere nennt es Herzensstimme und jemand anderes nennt es vielleicht wieder anders. Und die Problematik ist, dass die Stimme bei den meisten Leuten, die innere Stimme, sehr, sehr leise ist, weil wir immer aufs Außen fokussiert sind und die ganzen Informationen nur beschäftigt sind. Die beschäftigen uns. Das ist so das Informationshamsterrad, in dem wir uns drehen. aber in jedem gibt es auch so eine Intuition, nenne ich es jetzt mal. Und da muss aber der Geist klar sein und auch die Gedanken müssen still sein. Und wenn man dann nach innen hört, dann wird die Stimme immer lauter. Und deshalb ist auch wirklich der Tipp, nicht so arg sich im Außen zu verlieren, sondern auch mal nach innen zu schauen, auch mal anzuhalten, mal vielleicht 5 Minuten in die Stille zu gehen, nach innen zu hören, was ist da in mir, festzustellen, das sind Gedanken, das sind Emotionen, vielleicht das zu ordnen. Und dann wird man auch feststellen, da ist auch so eine ganz, ganz leise Stimme und die sagt, kündige vielleicht mal den Job und mach mal hier vielleicht Bitcoin-Hotel oder mach mal vielleicht irgendwas anderes, was authentisch für dich ist. Und jeder hat sowas. Nur wir müssen wieder den Zugang dazu finden. Das ist auch nichts, was man lernen muss. Das hat jeder. Sondern da geht es wirklich eher darum, zu verlernen, was wir einfach so ganz automatisch als wahr erkennen. Und wenn man dann halt wieder, sag ich mal, in den klaren Geisteszustand kommt und dann auch wieder unterscheiden kann, okay, was ist Intuition und was sind einfach nur die Stimmen außenrum. Zum Beispiel die Oma sagt, ja, du musst das Studium machen oder du musst jetzt eine Ausbildung machen und die Eltern verlangen das und die Gesellschaft sagt, du musst das und das und das machen, aber deine Intuition sagt eigentlich was anderes. Und wieder die Klarheit zu bekommen, auf die Intuition hören zu können und nicht sich im Außen zu verlieren.
Ich kann auch sagen, die freie CD ist eigentlich angeboren, die ist eigentlich immer schon da und wird sozusagen dann über die Zeit verlernt.
Also ich würde schon sagen, jeder ist frei. Das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Freiheit ist für mich ein Geisteszustand, aber wir haben halt, sag ich mal, wir sind so busy in unserem Alltag, dass wir einfach vergessen haben, frei zu sein. Das heißt, wir sind eigentlich frei auf der untersten Ebene, aber weil wir halt einfach uns auch mit Dingen identifizieren, die nicht wir selber sind, sondern wo wir denken halt, dass wir das sind. Wir identifizieren uns mit dem Job, wir identifizieren uns mit der Freundin, mit dem Porsche, mit dem Auto. Und das sind alles coole Sachen, aber das ist alles nicht, was du bist. Das ist nur das, was du denkst, was du bist. Und du haftest halt an den Dingen an und früher oder später, weil das hatten wir ja schon, alles ist vergänglich, wirst du die Dinge verlieren. Und dann ist es eine schmerzhafte Erfahrung. Und ja, um den Schmerz ja wegzubekommen, kannst du dich jetzt natürlich trösten und so weiter, aber auf der untersten Ebene geht es halt wirklich ums Loslassen. Und das ist halt auch so irgendwie so ein genereller Prozess, den wir hier vielleicht auch als Menschen erfahren müssen. Das heißt, vielleicht sind wir auch hier, um zu lernen, loszulassen. Weil nur wenn wir loslassen, dann können wir auch frei von Leid sein und dann können wir auch, so wie ich es nenne, in einem Zustand von geistiger Freiheit sein.
Ich wollte noch kurz was ergänzen, das hat mich nämlich sehr erinnert an etwas, was mir mein Kumpel Ben immer so schön gesagt hat, dass wir auf unser Unwohlsein hören müssen, also dass es in jedem Menschen dieses Gefühl gibt, fühle ich mich jetzt halt wohl oder nicht, so das ist ja in jedem Moment, kann ich euch sagen, ob ich mich wohlfühle. Du hattest vielleicht vorm Lesen eine Situation, wo du nicht ganz so wohl gefühlt hast, dann hast du nochmal geübt und dann hast du dich wohler gefühlt. Und ich glaube, das ist so, was abtrainiert wurde, eben diese innere Stimme nicht mehr zu hören, die einem eben sagt, das ist ein Unwohlsein, was hier aufkommt und im besten Fall kann man dann erkennen, was kann ich tun, um wieder Wohlsein zu bekommen. Dann sind wir auch in der Praxeologie recht nah dran und ja, ich kann das eigentlich jeden Tag verifizieren, sodass ich eigentlich auf meine Unwohlseine höre und die dann auch mir in einer Gewichtung angeben, wie eine Priorisierung. Manuel, was musst du machen, damit es dir gut geht? Und dann fühle ich mich natürlich auch viel freier, wie wenn ich mir halt denke, scheiße, jetzt komme ich schon wieder nicht zum Arbeiten, weil da 2G ist, ja, zum Beispiel. Ja genau, das wollte ich noch dazu sagen.
Jetzt sind wir ja nun beim Bitcoin-Hotel. Welchen Einfluss hat denn Bitcoin oder welchen Faktor sozusagen hat Bitcoin auf die Freiheit, auf deine persönliche?
Bevor wir zu dem Punkt kommen, da kommen wir gleich dazu, aber was ich lieber noch davor ansprechen würde, wie wir das auch wirklich in der Praxis dann manifestieren. Das heißt, das war jetzt alles rein theoretisch und wenn wir dann frei von Anhaftung sind und ja, dann sind wir in so einem coolen State und dann kann uns nichts mehr passieren und so. Das ist jetzt so die Theorie, aber es ist auch keine Theorie, sondern es ist eigentlich eine Erkenntnis, die jeder erkennen kann. Aber die Frage ist jetzt, wie kann man da hinkommen? Und da gibt es halt so verschiedene Tools und für jeden funktioniert da auch was anderes. Ich kann jetzt zum Beispiel von mir berichten, was zum Beispiel für mich funktioniert. Ein sehr powerfules Tool ist einfach Meditation, dass du dir erstmal klar wirst, was ist da überhaupt los in dem Gedankenkarussell, dass du auch nicht mehr in dem Gedankenkarussell gefangen bist, sondern dir klar wirst, was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle, was ist von mir, was ist nicht von mir, dass du erstmal so ein Status Quo-Check hast, was geht da überhaupt ab in meinem Kopf. Und ja, das nächste wäre dann halt, das nenne ich Mindfulness. Das heißt, dass du die Dinge, die du machst, dass du die bewusst machst. Und das heißt, ganz einfach gesprochen, wenn du laufst, dann laufst du, wenn du sitzt, dann sitzt du und wenn du isst, dann isst du. Und die meisten Leute, die sagen mir dann, ja, das mache ich, ja. Aber wenn man genau hinschaut, machen die das nämlich nicht, weil wenn die sitzen, dann gucken sie ins Handy, wenn sie laufen, dann tun sie nebenher reden und wenn sie reden, dann, keine Ahnung, tun sie nebenher essen. Und wenn du halt dein Leben mit mehr Mindfulness gestaltest, dann wirst du dir halt auch bewusst darüber, wie die Dinge zusammenhängen. Dann wird dir zum Beispiel bewusst, okay, immer wenn ich zum Beispiel wütend bin, dann greife ich zum Beispiel zur Schokolade oder immer wenn ich traurig bin, dann greife ich zum Bier und so weiter. So kannst du auch deine innere Konditionierung erkennen und dann kannst du das umprogrammieren. Das kann man dann zum Beispiel mit Assoziationen machen oder zum Beispiel mit, ja, zum Beispiel, ja, das wird jetzt vielleicht zu krass, aber ja, Mindfulness ist noch ein Part, dann, was auch helfen kann, was für mich immer ein großes Tool ist, ist Fasten. Fasten ist meiner Meinung nach der natürliche Weg der Heilung. Immer wenn irgendwas ist, auch nicht bloß die physischen Krankheiten, auch die geistigen Krankheiten, zum Beispiel, ob es Angst, ob es Trauer ist und so weiter. Und das Ding ist, wir überdecken im Endeffekt, genauso wie wir in unserem Wirtschaftssystem, da überdecken wir einfach alles mit Gelddrucken. Alle Probleme, die werden mit Gelddrucken überdeckt. Und so ähnlich ist es auch bei uns im Körper. Das heißt, wenn wir zum Beispiel schlechte Emotionen haben, dann überdecken wir das einfach mit Essen. Oder wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben Streit mit der Freundin, anstatt dass wir den Streit schlichten, dann trinken wir halt ein Bier. Und wenn du halt mal wieder fastest, dann wird dir das bewusst, dass du eigentlich nur damit beschäftigt bist, dich zu stimulieren, damit nicht die Ursachen an die Oberfläche kommen. Und das ist auch genau das, was du siehst, wenn die Leute fasten. Das Problem ist nicht, dass die Leute dann zu arg Hunger haben, sondern die Leute, die brechen das Fasten, weil nach 2-3 Tagen so ein emotionaler Overload hochkommt, dass sie das einfach nicht mehr verarbeiten können. Weil die ganzen Dinge, die sie über Jahre lang verdeckt haben, das sind Traumata aus der Kindheit und so weiter da, die kommen jetzt natürlich hoch. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bearbeitest das, du machst den Proof of Work, oder du stimulierst das halt wieder mit irgendwelchen Dingen. Das muss auch nicht bloß Essen sein, das kann Medienkonsum sein, das kann, keine Ahnung, Pornografie, whatever, das kann alles sein. Ja. Das heißt, das war jetzt das dritte Tool, das ist Fasten.
Das vierte?
Es gibt natürlich ganz viele. Ich meine, Atem ist ganz wichtig. Das heißt...
Ja. Kann man machen, ja.
Ja. Das heißt, durch den Atem kann man auch in einen Zustand von Gelassenheit kommen. Das heißt, ganz viele Leute, wenn die mal wirklich schauen, wo die atmen, die atmen nur hier oben in der Brust. Und man, auch immer, wenn man zum Beispiel ängstlich ist, dann merkt man, die Atmung ist immer sehr weit hier oben. Und wenn man dann einfach sich bewusst wieder macht und auch bewusst den Atmen bis runter in den Bauchnabel bringt, dann hat es auch schon einen ganz, ganz großen Einwirkung auf unseren Geisteszustand. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man über den Atem in die absolute Erleuchtung oder sowas kommt, aber es kann halt ein Tool sein, einfach ja, in einen heilvolleren State zu kommen. Sollen wir noch weitermachen, oder? Ja.
Wenn du einmal dabei bist, bitte. Punkt 5, bitte.
Ja, was gibt's noch? Ich meine, guter Schlaf ist natürlich wichtig. Man kann, ja.
Das ist in Plochingen nicht immer so einfach, habe ich mir sagen lassen. Ja.
Aber es gibt natürlich auch so ein Tool, das ist dezentral aufgestellt, auf 21 Millionen limitiert. Da kommen wir jetzt zu der nächsten Frage. Ja, Zensurresistenz kann dir keiner wegnehmen. Es gibt einem eine unglaubliche Mobilität, wenn man muss sich 12 Wörter am Kopf merken und auf einmal kann man sein komplettes Vermögen mitnehmen. Und man kann sich halt ganz sicher sein, wenn man einen Bitcoin hat, hat man immer einen Bitcoin von 21 Millionen. Und man hat halt immer die Sicherheit, dass der Bitcoin nicht einfach über Nacht verwässert wird. Und das gibt einem natürlich nicht, jetzt sage ich mal, das bringt einen jetzt nicht in den State von Detachment, also dass du dann losgelöst von allen Erscheinungsformen in deinem Bewusstsein bist, aber Bitcoin gibt einem einfach im alltäglichen Leben schon eine unglaubliche Freiheit, weil du einfach sehr mobil bist, du hast die absolute Selbstsouveränität über dein Geld, du bist der, sag ich mal, der Herr in deinem eigenen Haus und musst nicht mehr auf irgendwelche Drittparteien dich verlassen und Bitcoin kann auch, weil Bitcoin nicht bloß irgend so ein Internetgeld ist, sondern weil das ganz Spannende bei Bitcoin ist immer, Bitcoin verändert was bei den Menschen. Und das beobachte ich immer. Das heißt, die Leute kommen in den Bitcoin-Space und auf einmal verändert sich was. Und das Interessante ist jetzt, woran das liegt. Das heißt, der Bitcoin ist incentiviert zu sparen. Aktuell sind wir eigentlich eher incentiviert, unser Geld möglichst schnell auszugeben, weil wenn wir es nicht schnell ausgeben, dann inflationiert unser Geld und wir verlieren Kaufkraft. Und dann machen wir teilweise schlechte Entscheidungen. Wir überkonsumieren oder unsere Ressourcenallokation ist sehr, sehr schlecht. Und der Bitcoiner, der weiß jetzt, er hat hier ein limitiertes Tool, das einfach nicht verwässert werden kann und das tendenziell an Kaufkraft gewinnt, natürlich nicht auf der kleinen Skala, aber wenn man mal rauszoomt, Bitcoin ist das bestperformende Asset unseres Jahrhunderts. Und der Bitcoiner, der weiß ganz genau, ich kann mir jetzt entweder ein Smartphone kaufen oder ich spare in Bitcoin und in 2-3 Jahren kann ich mir vielleicht 2 oder 3 Smartphones davon kaufen. Und auf einmal switcht die Zeitpräferenz von einer hohen Zeitpräferenz, das heißt, wir geben unser Geld möglichst schnell aus, zu einer niedrigeren Zeitpräferenz. Und dann passieren ganz, ganz spannende Dinge. Dann wird auf einmal der Konsum bewusster, dann haben wir auf einmal wieder mehr Zeit für uns selber, weil wir natürlich auch nicht mehr so arg in dem Fiat-Hamsterrad rennen und rennen müssen, weil wir auf einmal Reserven aufbauen können. Wir können uns auch wieder um uns selber kümmern. Und wenn wir uns um uns selber kümmern können, dann kommen wir automatisch auf so Ideen wie Meditation, Ernährung, Atmung. Und das ist dann auch das Spannende bei den Bitcoinern. Die kommen hier in den Bitcoin-Space, wollen einfach nur hier ein bisschen Investment machen und die bleiben dann aber hier und keine Ahnung und werden zum erleuchteten Buddha, übertrieben formuliert. Ja, das ist das dazu.
Ja, ich wurde vorhin, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendwer hat auch gefragt, wie er denn die Voluntaristen jetzt mit Bitcoin unterstützen kann. Also wann ist es denn soweit?
Genau, wir müssen uns dann noch so einen ordentlichen Wallet halt einrichten, glaube ich, gell? Ist denn der Ledger jetzt wirklich nicht mehr sicher? Das müsste man mir noch sagen, ich habe Angst. Aber das kriegen wir bestimmt hin, also das fehlt noch.
Also der ist bestimmt sicherer wie der Ledger von der Zentralbank.
Ja, das glaube ich dir.
Sehr gut. Ja, ich würde fast sagen, wir müssen es nicht, also wenn ihr jetzt nicht unbedingt was sagen wollt, würde ich fast sagen, genau, ich würde dann nochmal ins Publikum schauen, ob jemand noch irgendwelche Fragen an die drei hier vorne hat. Vielleicht auch irgendwelche Sachen zu eurer Seite, zum Vortrag von Peter oder noch zum Hotel vom Marc. Da ist eine Meldung.
Nochmal eine Frage an den Peter. Das war ja wirklich ein beeindruckendes Bild auf der Folie, wo du das Zeugnis von deinem Sohn gezeigt hast. Überall Einsen und ein paar wenige Zweien.
Ich habe ihm 2 Fragen gestellt. Ja, soll ich dich dafür jetzt belohnen oder bestrafen? Belohnen, weil weil du das System so gut durchschaut hast und gehackt hast, oder bestrafen, weil du so gut angepasst bist an das System.
Ja, eben, also ist ja...
Er hat nur gelacht.
Ja. Eben, ist ja wohl ein sehr anti-autoritäres Kind. Und was ist das Geheimnis von diesen Noten?
Von diesen Noten?
Du hast ja auch gesagt, mit wenig Aufwand, ne?
Ja, das Geheimnis... Erreicht? Ja, 2 Antworten. Also das erste ist mal so das Thema radikale Ehrlichkeit. Ich habe ihm erklärt, wie die Schule funktioniert und wie gute Noten zustande kommen. Und das liegt eben daran, dass die ganze Schule nach dem Grundprinzip Befehl und Gehorsam funktioniert. Das heißt, das, was der Lehrer vorgibt, das hast du zu machen. Und wenn du das perfekt machst, dann kriegst du eine 1. Das ist ganz einfach. Und unabhängig davon, was du selber persönlich davon hältst, von dem, was er dir irgendwie vortanzt, ist vollkommen egal, du musst das gut finden. Und du kannst es auch gut einfach vorspielen. Aber das ist eben diese zweigeteilte Welt, also so habe ich ihm das erklärt. Und ich denke, der hat das ganz gut verstanden. Und das zweite Thema ist die Art und Weise, wie der Mensch lernt. Also das sollte man auch verstehen. Also echtes, wahres Lernen ist eben motivationsbasiert und Motivation kommt immer von innen. Und man kann es von außen nicht irgendwie erzeugen oder herbeimotivieren, weil Motivierung von außen ist die Zerstörung von Motivation. Da muss man erstmal drüber nachdenken, aber es ist dann plausibel und wenn man es ausprobiert, dann funktioniert es auch. Und bei mir war das so, er hat auch diesen Spaß am Lernen entwickelt, weil er zu Hause hat er einfach wesentlich mehr gelernt, weil er da den Freiraum hatte, also durch diese anti-autoritäre Erziehung, nenne ich es mal, also so im Systemjargon, also durch dieses Nicht-Erziehen hatte er den Raum quasi, seinen Motivationen nachzugehen. Und was ich noch gemacht habe, ich habe immer genau beobachtet, womit er sich so beschäftigt hat und habe ihm dann angeboten, meine Unterstützung zu geben. Also Beispiel schriftliche Subtraktion, das ist glaube ich in der dritten oder vierten Klasse kommt es dran. Das ist ja relativ komplex, also dann mit den Zehnern und was mache ich damit und so weiter. Das ist für ein kleines Kind komplex. Und ich habe halt gesehen, dass er angefangen hat mit irgendwelchen großen, riesigen Zahlen dann eben so mit Abzählen und Einer und Zehner und hin und her. Und hat sich halt schwer damit getan und das habe ich halt gesehen. Und in dem Moment war das Zeitfenster offen, ihm das beizubringen und ihm eben eine Lösung für sein Problem anzubieten und ihn zu fragen, ja, willst du da einen relativ einfachen Trick wissen, wie man das macht? Und dann hat er das schriftliche Subtraktion, wo die mindestens ein halbes Schuljahr dafür brauchen, hat er innerhalb von 6 Minuten gelernt gehabt. Also das ist auch so ein Trick, die Kinder genau beobachten, gucken, wann öffnen sich diese Zeitfenster, wann ist es günstig, ihnen partnerschaftlich zur Seite zu stehen. Und so, dass sie von eurer Erfahrung profitieren können und ihnen bei der Problemlösung zu helfen. Und dadurch hat er, glaube ich, auch das Gefühl bekommen, ja Mensch, das ist doch eigentlich alles total einfach. Und so geht es ihm bis heute in der Schule. Es ist auch eigentlich total einfach und banal und ja, also ich weiß gar nicht, was die anderen haben, dass die sich so rumquälen. Ja, eigentlich weiß das schon. Also es ist halt ein Motivierungsproblem. Also die sollen ja irgendwie motiviert werden von den Eltern durch den Druck über die Lehrer und über die Schule und so weiter, was zu lernen. Und dadurch zerstört man deren Motivation. Corona-Zeit war perfekt für meine Kinder. Die haben innerhalb von einer Stunde täglich haben sie den gesamten Schulstoff des Tages abgearbeitet gehabt und den Rest Freizeit gehabt. Also reicht das aus, die Antwort? Gut.
Also ich habe eine Frage und zwar die geht da jetzt drauf ein und zwar, ich sehe es halt immer so, oder die Frage ist, haben wir generell zu wenig Langeweile? Weil das ist jetzt auch wie bei deinen Kindern, was ich halt immer sehe, Kreativität, Motivation, man kann selbst so weit gehen, Philosophie, Hochkultur, es entsteht immer aus der Langeweile. Aber wir sind halt so busy mit unserem Lifestyle, mit unserem Fiat-Hamsterrad, in dem wir uns drehen, das heißt arbeiten und dann müssen wir noch dies und das und Rechnungen bezahlen, aber wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und die Frage an euch ist, seht ihr das auch so, dass Langeweile eigentlich die Quelle für Hochkultur, Philosophie, Kreativität, Kunst ist und dass wir einfach auch wieder mehr Langeweile uns ja, gönnen sollen und Langeweile eigentlich was ganz Tolles ist?
Also ich glaube, es ist dann der Grundzustand, der dann auch ein Unwohlsein herbeiführt. Und wenn ich dann halt nicht in die Arbeit gehen muss oder irgendetwas tun muss, dann bin ich halt wieder bei dem Wollen und dann entstehen Dinge aus mir heraus, aus Langeweile. Zum Beispiel eben sowas wie Freiwillig frei damals oder sowas dann auch aus sicherlich verfügbarer Zeit entstanden ist. Ich muss auch vorhin lachen, als du gesagt hast, meditieren. Ich glaube, ich habe noch nicht in meinem Leben 30 Sekunden bis jetzt meditiert. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, 5 Minuten einfach mal die Fresse zu halten und nichts zu machen. Gefastet habe ich auch vielleicht mal 6 Stunden im Flieger, wo dann die Lufthansa nicht geliefert hat. Also bei mir ist da auf jeden Fall auch noch einiges zu tun. Aber ich freue mich so, dass ich ja meinen Guru gefunden habe.
Ja, Thema Langeweile, gerade bei Kindern finde ich das wichtig. Also, dass man denen viel Zeit gibt, sie in Ruhe lässt. Und ja, Papa, mir ist langweilig. Ja, ich weiß. Ich bin gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Ich kann dich jetzt gerade nicht bespaßen. Lass dir irgendwas einfallen. Und sie dann auch weiter in Ruhe lassen. Also, schadet nicht.
Weiter einsperren. Gibt's noch Fragen? Ah, Andreas, der Mann mit den 2 Büchern.
2028, wir haben Mises Karma live, das 5. Jubiläum. Gib mir ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario, worüber reden wir dann? Alle.
Ich
Best Case Bitcoin City Plochingen wahrscheinlich, mit weniger Kriminalität als jetzt. Worst Case Hotel Princess Number One Ethereum Hotel.
Ja, das kann ich ja fast nicht mehr toppen. Das heißt, das Best Case ist natürlich wirklich die zirkuläre Bitcoin-Ökonomie, in der wir auf Freiwilligkeit alles machen und wir kein zwangbasiertes System mehr haben. Das heißt, es ist nicht dann so, dass wir nur, sag ich mal, in einer zirkulären Ökonomie leben, sondern auch in einer Wertegemeinschaft. Weil Bitcoin ist ja auch nicht bloß, hatten wir ja vorher schon, dass es nicht bloß irgendwie Internetgeld ist, sondern es ist eine Idee und es ist auch eine Art Wertegemeinschaft. Und der Best Case wäre dann halt wirklich, ja, die Bitcoin-Zitadelle, in der wir alle friedlich miteinander kooperieren. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist ja schon ziemlich cool, ja. Der Worst Case, ja, das wäre natürlich dann der Putsch von der Ethereum Foundation, die hier über Nacht die Weltherrschaft übernimmt. Und natürlich auch CBDC ist auch so eine Utopie, keine Utopie, sondern Dystopie. Das heißt, dass wir dann in der vollen Kontrolle, im vollen Überwachungsstaat sind. Das heißt, wir haben keine Freiheiten mehr. Wir können gar nicht mehr frei handeln. Das heißt, wir sind auch eingeschränkt in unserem Handeln. Und das wäre so wirklich die Dystopie. Und die Utopie, das wäre dann wirklich der Bitcoin-Standard, in dem wir alle frei kooperieren und hartes Geld haben, das uns nicht einfach zensiert werden kann, das uns nicht irgendwie einer nehmen kann. Und das ist halt so das Fundament, auf der dann die Gesellschaft aufbaut. Und in der Gesellschaft hätten wir dann natürlich wahrscheinlich auch mehr Langeweile, weil natürlich indirekt wahrscheinlich nicht so viel Geld enteignet werden würde und wir wahrscheinlich mehr Zeit hätten und nicht mehr so viel arbeiten müssten, nicht so viel Arbeitszeit, die gespeichert ist natürlich in Geld. Uns nicht so, ja, wir haben natürlich auch wieder mehr Kinder, das ist auch ganz interessant, bei den Bitcoinern merkt man das tatsächlich, weil auf einmal kommen die Leute wieder auf die Idee, wie wir machen Familie, wir bekommen Kinder und so weiter und auf einmal ist es auch wieder, man hat wieder so eine Hoffnung, weil man natürlich auch jetzt, ja, irgendwas hat, das man seinen Kindern weitergeben kann, man hat eine Idee und momentan ist es ja teilweise so, die Leute wollen dann keine Kinder mehr bekommen, weil es natürlich eine sehr düstere Zukunftsaussicht ist und das finde ich auch immer ganz spannend, weil zum Beispiel, dann gibt es ja zum Beispiel so verschiedene Movements. Es gibt zum Beispiel die Goldbugs oder es gibt ja auch zum Beispiel teilweise die linken Leute und so, die sind ja teilweise auch sehr gut in ihrer Analyse. Das heißt, die analysieren ganz klar, okay, unser Wirtschaftssystem ist kaputt, unser Gesundheitssystem ist kaputt, unser Schulsystem ist kaputt. Ganz, ganz viele Dinge analysieren die ja auch gut, aber die haben halt alle keine Lösungen. Und das finde ich halt das Coole. Bitcoin ist da halt eine Lösung und was Praktisches, was man anwenden kann. Und deshalb ist halt auch in dem Bitcoin-Space generell so eine Aufbruchsstimmung und so eine Euphorie. Und man spricht dann auch von den Laseraugen. Und ja, und es fühlt sich einfach gut an. Und in anderen Bewegungen, da ist dann teilweise die Analyse sehr gut. Aber es ist halt teilweise eine sehr depressive Stimmung, weil ja, das Problem ist, wenn wir das jetzt analysieren und wissen, was alles schief geht, aber wir keine Lösungen haben, dann ist das halt sehr traurig.
Jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. 2028, oder wie? Also ich fange mal mit dem Worst-Case-Szenario an, dass wir uns Tunnel graben müssen, um überhaupt hier anreisen zu dürfen. Oder es gibt dann die Hologramme, die dann hier nur noch anreisen dürfen, dass wir vielleicht wirklich, also der Lockdown 25 vielleicht dann Hitze, Klima-Lockdown. Und das Positive wäre natürlich vielleicht ja dann die Bitcoin-Zitadelle Plochingen, aus der wir dann aus unseren kleinen Gemeindestaaten oder was weiß immer, was es dann gibt, anreisen werden, um uns hier dann über die erfreulichen Entwicklungen aus der Gemeinde austauschen werden.
Was ich noch vergessen habe, ein negatives Szenario wäre natürlich auch, dass wir die Blabwalks nicht mehr physisch machen, sondern dass wir das alles im Metaverse machen.
Oh Gott.
Ja, wie kann ich das jetzt noch toppen? Also 2028 Worst Case wäre, wenn ich nicht mehr dabei sein kann bei unserem Treffen, weil meine Anreise zu weit ist. So 7000 Kilometer Luftweg. Nee, weil ich einfach nicht mehr da bin. Das wäre der Worst Case. Also das würde ich mir wirklich nicht wünschen. Best Case, ja, also erstmal Utopie. Also ich weiß, es ist unrealistisch, in dem Zeitraum vor allem, aber ich würde mir wünschen, dass der Staat und die ganzen Politiker und dieser ganze Quatsch, dass das einfach wegignoriert ist, dass man das einfach komplett ignorieren kann, so egal, es hat keinen, also so ähnlich wie bei den Kirchen, also es hat keinen nennenswerten Einfluss auf mein Leben mehr, das wäre der Best Case. Und der Best Case jetzt mal realistisch, 2023, mein dann Bitcoin-Miner ist dann fertig, also das neue Buch. Es generiert schöne Erträge und ich kann es hier bei weiteren, beim nächsten Vortrag wieder ein paar Leuten vermachen, wenn sie die Fragen richtig beantworten.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das war doch eine schöne Schlussrunde, oder? Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann würde ich hiermit offiziell enden und bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, die bei der Organisation dabei waren als Speaker und natürlich euch, dass ihr hier wart, das möglich gemacht habt und wer weiß, vielleicht nächstes Jahr dann Nummer 2.
Und wenn wir schon bei der Dankesrunde sind, dann müssen wir auch mal einen ganz fetten Applaus geben für die Leute, die hinten das Essen gemacht haben, die eure Zimmer putzen und die das ja alles auf die Beine gestellt haben. Ja, Sophia, Christine, der Applaus ist für euch. Okay, ich glaube, das ist angekommen. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch Musik.
Ja, genau, jetzt machen wir noch mal vielleicht ein kleines Musikstück zum Rausgehen. Organisatorische Sachen wären noch, wenn ihr Fotos habt, vielleicht coole gemacht habt, stellt die gerne in diese Telegram-Gruppe, damit wir die vielleicht auch austauschen können und online gerne auch dieses Event verbreiten. Sprecht darüber, dass man sich hier treffen kann und was wir hier auf die Beine stellen.
Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Mises Karma auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.